Eine Wahl, Millionen Wählerinnen und Wähler und eine unsichtbare Kampagne, die sie alle massiv beeinflusst.
Willkommen beim Podcast Im Netz der Lügen. Wahre Fälle über reale Manipulation. Eine Koproduktion von Horizont, der Österreichischen Medienakademie und der Podcastwerkstatt. Mit Jürgen Hofer vom Horizont. Heute Microtargeting. Die Wahl im Schatten der Daten.
2016. Brexit-Referendum in Großbritannien. Ein knapper Sieg für den EU-Austritt, 51,9%. 2016. Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Donald Trump erringt den Sieg. Hinter den Kulissen Cambridge Analytica. Das Unternehmen steht unter Verdacht, Wahlen zu beeinflussen. 87 Millionen Nutzerdaten. Gesammelt, ausgewertet, psychologisch profiliert. Jeder Mensch bekommt so seine eigene Wahrheit. Das Opfer? Die Öffentlichkeit selbst. Denn niemand wusste, welche Botschaften die anderen sahen.
Das grundsätzliche Problem dahinter, erläutert Daniela Ingruber, Demokratie- und Kriegsforscherin.
Das Microtargeting ist ja schon deshalb problematisch, weil persönliche Daten gesammelt werden und dann interpretiert werden, um zu sehen, welche Vorlieben Menschen haben. Das allein ist demokratiepolitisch schon ein ziemliches Problem. Wenn man dann ständig solche Werbung bekommt, kommt man in eine Situation, wo man gar nicht mehr dazu kommt, selber zu recherchieren und wo einem auch die Freiheit genommen wird, selber zu entscheiden, was man eigentlich möchte. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die das wählen, was ihnen sozusagen empfohlen wird und das sehr persönlich angekündigt wird. Wir verlernen dadurch, uns demokratisch zu entscheiden. Wir verlernen, selber zu recherchieren. Und man verlässt sich auch sehr auf diese Bubble, in der man ist. Man kann sich auch eine andere Meinung gar nicht mehr vorstellen. Und das ist natürlich demokratiepolitisch ein ziemliches Problem.
Microtargeting zerstört Transparenz. Denn wenn jede Person ihre eigene Realität bekommt, gibt es keine gemeinsame mehr. Die Täter? Datenanalysten, politische Strategen, Tech-Unternehmen. Sie nutzen Angst, Unsicherheit, Identität, um Menschen zum Wählen zu bewegen. 350 Millionen Pfund pro Woche für das Gesundheitssystem. Eine Lüge, aber hocheffektiv, wenn sie an die richtigen Menschen verbreitet wird.
Die Intention ist, unter allen Umständen zu gewinnen, unter allen Umständen die eigene Meinung durchzubringen. Und ein weiteres Problem dabei ist, dass auch ethische Regeln völlig verloren gehen. Microtargeting ist sehr häufig verbunden mit Fake News und mit Verschwörungslegenden. Und auch die sind natürlich personalisiert. Das heißt, man glaubt das auch leichter als irgendeine andere Nachricht. Und Fake News, wenn man die immer wieder bekommt, dann ist auch so eine Gewohnheit dahinter. Und diese Art der Propaganda kennt man eigentlich schon nicht nur aus der Nazizeit, wie die meisten Leute meinen, sondern das geht zurück bis ins Römische Reich oder auch in der griechischen Antike hat es das schon gegeben, Fake News, nur dass sie halt nicht digital waren. Und auch damals ist schon Wahlmeinung manipuliert worden und jetzt geht es halt mit diesem Microtargeting viel, viel besser und schneller.
Die Enthüllung des Guardian im Jahr 2017. 50 Millionen Facebook-Profile sollen ohne Zustimmung genutzt worden sein.
The Guardian. The Great British Brexit Robbery. How Our Democracy Was Hijacked. BBC. Vote Leaves Targeted Brexit Ads Released by Facebook. Süddeutsche Zeitung. Cambridge Analytica. Neuer Skandal um Facebook.
Macht, Einfluss, Kontrolle. Daten sind das neue Öl.
Daniela Ingruber erläutert dazu wie folgt.
Wir leben einfach im Moment in einer Welt, wo der Populismus wieder sehr, sehr stark wird. Und ich meine jetzt Populismus nicht nur als Sprachstil, wie man ihn ja immer schon kennt, sondern vor allem als so eine Ideologie des Hochhaltens des Volkes plötzlich wieder. Ja, also wir gegen die anderen, wir gegen die Eliten, ich als Retter für euch. Es gibt Politiker, die das sehr, sehr gut spielen. Orban hat das sehr lange gemacht und ist damit wirklich zu seiner Macht gekommen. Trump kann das noch viel besser. Diese Politiker generieren sich so als Superhelden. Das Spannende ist ja, wenn man Hollywood-Filme anschaut von Superhelden, so wie Batman, Spider-Man, wie auch immer, die werden immer zerbrechlicher in den Filmen. Ja, die werden immer depressiver und umgekehrt. Die Politiker zeigen sich immer häufiger als die Superhelden, die alles für uns machen, die uns retten vor wem auch immer, vor der bösen Technik, vor der bösen Elite, vor der bösen Wissenschaft, vor allem, was Vogue ist oder sonst. Und wenn man immer nur so etwas hört, das sind ja ganz alte Mittel der Propaganda, die Wiederholung, das Beschimpfen einer anderen Gruppe oder so, dann fängt man irgendwann an, das zu glauben. Da kommt man auch gar nicht mehr so leicht raus.
Microtargeting war psychologische Kriegsführung im Wahlkampf. Unsichtbar, aber effektiv. Facebook wird vom Parlament verhört. Neue Gesetze folgen. DSGVO, Digital Services Act, Transparenzregeln für politische Werbung. Aber die Kontrolle bleibt schwierig. Wahlen entscheiden sich heute nicht mehr auf Marktplätzen, sondern in Newsfeeds. Demokratie braucht Öffentlichkeit, keine personalisierten Wahrheiten. Microtargeting war kein einmaliger Vorgang. Es war ein Blick in die Zukunft, eine Zukunft, die längst begonnen hat.
Das war Microtargeting, die Wahl im Schatten der Daten. Ihr hört Im Netz der Lügen, den Podcast über Lügen, Macht und Manipulation im Netz. Executive Producer Jürgen Hofer, Nikolaus Koller. Redaktion Horizont. Redaktionelle Mitarbeit Sandra Gloning. Produktion und Postproduktion Podcastwerkstatt. Interviews und Expertise zum Thema digitale Kompetenz finden Sie auf www.horizont.at. Ist es Ihnen aufgefallen? Einige Minuten dieses Podcasts sind mit KI-Stimmen produziert. Inhaltlich ist diese Podcast-Reihe aber zu 100% von Menschen gemacht. Auch der Host und die ExpertInnen sind komplett menschlich. So wie auch diese Stimme. Was ist Microtargeting? Microtargeting bezeichnet eine Form des digitalen Marketings und der politischen Kommunikation, bei der Inhalte extrem personalisiert an bestimmte Zielgruppen oder sogar einzelne Personen ausgespielt werden. Die Grundlage bilden große Mengen personenbezogener Daten, etwa Alter, Geschlecht, Wohnort, Interessen oder das Online-Verhalten einer Person, auch auf Social Media. Anhand dieser Daten werden psychologische Profile erstellt, die genau zeigen, was Menschen bewegt oder wovor sie Angst haben. So kann zum Beispiel jemand, der häufig migrationskritische Inhalte anklickt, gezielt mit weiteren Beiträgen zu diesem Thema angesprochen werden, mit dem Ziel, seine Meinung oder Wahlentscheidung zu beeinflussen. Forscherinnen und Forscher sehen darin eine wachsende Gefahr für die demokratische Willensbildung, weil auf emotionaler Ebene gearbeitet wird und die Inhalte nicht öffentlich sichtbar sind. Das bedeutet, Gegenrede oder Faktenprüfung sind kaum möglich. Für politische Parteien und Kampagnen ist Microtargeting attraktiv, weil Botschaften präzise wirken. Aus demokratischer Sicht ist es jedoch problematisch, wenn diese Methoden ohne Transparenz oder Regulierung eingesetzt werden. Ein Mitarbeiter des Datenunternehmens Cambridge Analytica nannte diese Strategien einmal psychologische Kriegsführung. Das Brexit-Referendum von 2016 gilt als eines der bekanntesten Beispiele, bei dem Microtargeting massiv eingesetzt wurde. Anschließend hören Sie nun das gesamte Interview mit Daniela Ingruber, Politikwissenschaftlerin, Medientheoretikerin und Demokratieforscherin.
Das Microtargeting ist ja schon deshalb problematisch, weil persönliche Daten gesammelt werden und dann interpretiert werden, um zu sehen, welche Vorlieben Menschen haben. Das allein ist demokratiepolitisch schon ein ziemliches Problem. Wenn man dann ständig solche Werbung bekommt, kommt man in eine Situation, wo man gar nicht mehr dazu kommt, selber zu recherchieren und wo einem auch die Freiheit genommen wird, selber zu entscheiden, was man eigentlich möchte. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die das wählen, was ihnen sozusagen empfohlen wird und das sehr persönlich angekündigt wird. Wir verlernen dadurch, uns demokratisch zu entscheiden. Wir verlernen, selber zu recherchieren. Und man verlässt sich auch sehr auf diese Bubble, in der man ist. Man kann sich auch eine andere Meinung gar nicht mehr vorstellen. Und das ist natürlich demokratiepolitisch ein ziemliches Problem.
Was ist die Intention der Absender?
Die Intention ist, unter allen Umständen zu gewinnen, unter allen Umständen die eigene Meinung durchzubringen. Und ein weiteres Problem dabei ist, dass auch ethische Regeln völlig verloren gehen. Microtargeting ist sehr häufig verbunden mit Fake News und mit Verschwörungslegenden. Und auch die sind natürlich personalisiert. Das heißt, man glaubt das auch leichter als irgendeine andere Nachricht. Und Fake News, wenn man die immer wieder bekommt, dann ist auch so eine Gewohnheit dahinter. Und diese Art der Propaganda kennt man eigentlich schon nicht nur aus der Nazizeit, wie die meisten Leute meinen, sondern das geht zurück bis ins Römische Reich oder auch in der griechischen Antike hat es das schon gegeben, Fake News, nur dass sie halt nicht digital waren. Und auch damals ist schon Wahlmeinung manipuliert worden und jetzt geht es halt mit diesem Microtargeting viel, viel besser und schneller.
Sie sprechen es an, die Digitalisierung hat das natürlich vereinfacht, beschleunigt. Der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, wird das noch weiter verschärfen, dramatisieren. Welche Perspektive haben Sie denn da?
Zunächst einmal eine sehr, sehr pessimistische, weil man entkommt nicht. Gleichzeitig halte ich Menschen trotzdem für intelligent genug, sich irgendwann zu wehren. Und man merkt auch, dass zum Beispiel bei Umfragen in der Jugend, also da gibt es die Ö3 Jugendstudie jedes Jahr. Auch wir am Institut für Strategieanalysen machen einmal pro Jahr eine Schülerumfrage. Und da stellen wir fest, dass junge Menschen zwar die Social Media nützen, auch zugeben, von ihnen abhängig zu sein, gleichzeitig aber immer kritischer werden. Und ich denke, irgendwann könnte es schon zu einem Umdenken kommen. Das bedeutet aber, wir brauchen trotzdem viel mehr Medienbildung, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht normal ist, manipuliert zu werden.
Sie sprechen es an, die Rolle und der Stellenwert von Medien. Wie sehen Sie denn die Bedeutung von Massenmedien für die Schaffung von informierten Öffentlichkeiten auf Basis quasi von transparenten und nachvollziehbaren Informationen, auch eben im Gegenpol zu diesen selektiven kleinen Informationshäppchen, die durch Microtargeting gestreut werden?
Da wäre zunächst einmal die Hoffnung, dass diese Massenmedien etwas dagegen setzen können. Gleichzeitig hat man manchmal so das Gefühl, dass die Situation für diese Medien schon so prekär ist, also immer mehr Kündigungen von Journalisten und Journalistinnen, immer mehr auch sie ersetzt durch KI. Medien, so wie Zeitungen, Online-Magazine gehen immer mehr selbst in diese Falle hinein. Zu viel über das zu berichten und nichts entgegenzusetzen. Es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen, indem man über ganz andere Themen berichtet. Eine Möglichkeit, die auch erwartet wird von den Medien, ist, dass qualitative Recherche und wirklich viel Arbeit im Entwickeln von Ideen und im Vorzeigen anderer Geschichten, als man sie so in den Social Media trifft, die haben tatsächlich eine Chance, noch konsumiert zu werden, ja, so als Gegenmodell zu den Social Media. Wenn aber Medien selbst nur versuchen, mit Kurznachrichten und mit emotionalisierenden Schlagzeilen in die gleiche Richtung zu gehen, dann werden sie nicht standhalten können.
Jetzt forschen Sie ja auch zum Thema Demokratie und das ist ein sehr großer Begriff, aber was passiert denn mit einer Gesellschaft, mit einer Demokratie, wenn diese großen gemeinsamen Bilder fehlen?
Wir brauchen diese gemeinsamen Bilder für unsere Wertebildung und ich meine da nicht so die Moral, wie sich jemand verhalten sollte, sondern tatsächlich diese ethischen Grundprinzipien, die es in jeder Gesellschaft gibt und die vielfach auch global verlaufen. Wenn uns diese verloren gehen, dann geht uns auch so der Zusammenhalt in der Gesellschaft verloren. Und das ist momentan etwas, das ich so als ganz großes Problem dieses Microtargeting auch sehe. Es wird alles so emotionalisiert und personalisiert, dass man den Rest der Gesellschaft ganz vergisst. Das heißt, Demokratie bedeutet ja, miteinander an etwas zu arbeiten, damit es uns allen gut geht und nicht einfach nur dieses egozentrische Modell von Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich werde von den Politikern unterstützt, Hauptsache ich habe einen guten Job, Geld und so weiter und so fort. Und dieses Gefühl füreinander geht ziemlich verloren durch Social Media, aber insbesondere durch diese Form von Propaganda. Wir leben einfach im Moment in einer Welt, wo der Populismus wieder sehr, sehr stark wird. Und ich meine jetzt Populismus nicht nur als Sprachstil, wie man ihn ja immer schon kennt, sondern vor allem als so eine Ideologie des Hochhaltens des Volkes plötzlich wieder. Ja, also wir gegen die anderen, wir gegen die Eliten, ich als Retter für euch. Es gibt Politiker, die das sehr, sehr gut spielen. Orban hat das sehr lange gemacht und ist damit wirklich zu seiner Macht gekommen. Trump kann das noch viel besser. Diese Politiker generieren sich so als Superhelden. Das Spannende ist ja, wenn man Hollywood-Filme anschaut von Superhelden, so wie Batman, Spider-Man, wie auch immer, die werden immer zerbrechlicher in den Filmen. Ja, die werden immer depressiver und umgekehrt. Die Politiker zeigen sich immer häufiger als die Superhelden, die alles für uns machen, die uns retten vor wem auch immer, vor der bösen Technik, vor der bösen Elite, vor der bösen Wissenschaft, vor allem, was Vogue ist oder sonst. Und wenn man immer nur so etwas hört, das sind ja ganz alte Mittel der Propaganda, die Wiederholung, das Beschimpfen einer anderen Gruppe oder so, dann fängt man irgendwann an, das zu glauben. Da kommt man auch gar nicht mehr so leicht raus.
Wenn man jetzt den Blick so in die Zukunft richtet, es gibt auf EU-Ebene, aber auch national unterschiedlichste Bestrebungen, einerseits für Transparenz zu schaffen, also was Algorithmen, was Ausspielung, Mechanismen und so weiter anbelangt, andererseits natürlich auch zu reglementieren, wer welche Botschaften senden darf, also Stichwort Politikerwerbung oder Politikwerbung auf unterschiedlichsten Plattformen. Jetzt gar nicht auf diese einzelnen Maßnahmen eingehen wollend, aber wo sehen Sie denn eine künftige Stoßrichtung der EU und der Nationalstaaten? Also wohin sollte man gehen? Auch jetzt im Kampf um Datensouveränität, diese Güter auch in den eigenen Händen zu halten. Also welche Stoßrichtung braucht es denn in dieser Daten- und Microtargeting-Debatte?
Die EU hat ja eines der strengsten Gesetze diesbezüglich. Gleichzeitig wird das durch viel Lobbyismus im Moment immer mehr aufgeweicht. Ich sehe eine Möglichkeit darin, dass man viele Projekte macht, indem man den Menschen erklärt, wie leicht man selbst in eine Falle geht. Das heißt nicht unbedingt sagen, wer böse ist oder wer böse Dinge tut in Bezug auf Daten, sondern eher zeigen, wie leicht man sich selber betrügt. Ich glaube ja, dass die größte Propaganda man gegen sich selber macht. Zum Beispiel, wir kennen das alle, diesen sogenannten Confirmation Bias, diesen Bestätigungsfehler, man glaubt etwas und wenn ich etwas glaube und wenn ich jemanden mag, dann glaube ich das noch eher. Und wir haben im Moment diese ganz große Herausforderung, dass Menschen zwar immer wieder sagen, ich glaube ja gar nichts mehr und in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Menschen glauben inzwischen so ziemlich alles, weil jede Lüge inzwischen schon irgendwo mal vorgekommen ist. Und wenn wir uns diesen Confirmation Bias anschauen, gibt es ganz gute Beispiele in der jüngeren Geschichte. Da gibt es zum Beispiel diese Idee des Pizzagates oder diese Verschwörungslegende dazu. Und da ist es so, angenommen, ich mag eine Partei und ich will eine Partei wählen, dann denke ich Gutes über diese Partei. Wenn ich schlechte Nachrichten darüber bekomme, glaube ich die zunächst einmal nicht. Wenn aber etwas hinzukommt, dass die Partei etwas tut, was noch stärker in meiner Vorliebe ist, zum Beispiel gegen Kinder vorgeht, Böses mit Tieren anstellt, dann fange ich an zu zweifeln und dann kommt Wut in mir hoch. Und diese Wut richtet sich dann gegen diese Partei und die ist umso stärker, weil ich auch gleichzeitig wütend auf mich bin, dass ich denen irgendwann einmal vertraut habe. Und damit spaltet man die Gesellschaft. Und das zu erkennen und zu lernen, dass es diese Mechanismen gibt, dass es auch viele psychische Mechanismen gibt, das ist etwas, wo die EU sehr viel tun kann. Und da gibt es auch schon Projekte, auch mit Schulen. Wir brauchen es natürlich auch in der Erwachsenenbildung und in der Medienbildung, die darauf eingehen.
Trollfabriken und Click-Farming war ein Sammelbegriff der automatisierten Manipulation und Beeinflussung, sind eine Art der neuen digitalen Kriegsführung, wenn man das ganz hochgespitzt sagen mag. Wie groß sehen Sie denn die Bedrohung?
Ich würde sagen, dass diese Bedrohung ziemlich groß ist, weil man der ständigen Wiederholung von solchen Trollmeldungen einfach schwer entkommt. Also man kann beim ersten und zweiten und fünften Mal noch sagen, ja, glaube ich nicht und so. Aber irgendwann fallen wir alle darauf ein, dass Meldungen immer wieder kommen und diese Wut in uns hochkocht. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wenn man so etwas liest und irgendwie kommt dann diese Wut und die wird immer größer und größer. Und mit dieser Emotion lässt sich natürlich viel mehr machen. Also die Emotion der Freude ist etwas, das zwar auch benutzbar ist, aber aus irgendeinem psychologischen Grund funktioniert im politischen Sektor wesentlich besser, jemanden schlecht zu reden und mit Trollen das Destruktive in uns zu fördern.
Es gibt diese Bots, die quasi mit echt wirkenden Profilen sich in Debatten einschalten und wir wissen mittlerweile aus der Historie, dass die meist gleichgeschalten und automatisiert als Propagandainstrument eingesetzt werden. Was macht es denn mit dem politischen Diskurs, wenn, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die eine Macht die andere in Zeiten einer Wahl manipuliert und Menschen breitenwirksam beeinflusst und manipuliert? Also was macht das mit unserem politischen Diskurs?
Wir reden weniger miteinander. Wir haben sowieso in der Pandemie ein wenig verlernt, miteinander zu diskutieren, weil man in dieser Blase und auch zu Hause gesessen ist und sich nicht mehr mit anderen beschäftigt hat. Das ist das eine. Das zweite ist, dass in diesen Diskursen, wo diese destruktiven Bots überwiegen, jene Menschen, die etwas Positives sagen wollen, einfach niedergesprochen werden bis zu dem Moment, wo sie so verletzt sind, dass sie auch nichts mehr sagen und lieber schweigen. Und die ganz große Herausforderung, die wir da haben, ist, dass alles, was immer wieder gesagt wird oder geschrieben wird, irgendwann einmal auch in eine Tat umgesetzt wird. Das heißt, wir werden erzogen zu Gewalt.
Empörung und Emotion sind eine Art neue Währung in der digitalen Kommunikation und sind neue Werkzeuge der Manipulation. Wie gravierend sehen Sie denn diesen Umstand?
So neu sind diese Förderungen von Emotionen gar nicht. Wenn wir zurückschauen in der Geschichte, dann hat es das eigentlich schon immer gegeben. Es ist nur jetzt, geht alles viel schneller. Und dadurch werden wir mehr befeuert von diesen Emotionen und es wird mehr in uns ausgelöst, das uns dann dazu bringt, in eine bestimmte Richtung zu agieren. Fakten sind schon längst abgelöst worden von Emotionen. Und wenn wir uns nicht mehr mit Fakten beschäftigen, sondern nur noch mit unseren Befindlichkeiten und dazu noch dieser Egozentrismus kommt, der auch gefördert wird, dann geht uns alles verloren, was irgendwie mit Demokratie zu tun hat.
Diese Verschwörungstheorien oder wie Sie es nennen, Legenden, kommen dann oft gepaart mit einer Art Technikfeindlichkeit, um diese neuen Feindbilder zu schaffen und da Dinge zu kreieren, die völlig abstrus, die fernab jeglicher Realität sind, aber trotzdem fruchten. Warum ist das so? Warum funktionieren diese Mechanismen so gut und was macht das mit den Menschen?
Einstein hat einmal gesagt, wir können nur das sehen, was wir gelernt haben zu sehen. Und wir haben inzwischen gelernt, dass man Bildern nicht so gut vertrauen kann, aber Videos schon. Und wir haben noch nicht gelernt, dass diese Fake-Videos, die es inzwischen gibt, diese Deepfakes, so professionell sind, dass wir sie selber nicht mehr durchschauen können. Das heißt, wir glauben diesen Dingen. Diese Videos treffen uns wieder ganz tief in unserer Psyche. Und damit sind wir wehrlos. Ja? Und wenn wir immer wieder hören, das sind Eliten, die sind Wissenschaftler oder sind Politiker, die etwas gegen uns machen, dann entsteht so eine Wissenschaftsfeindlichkeit oder auch Technologiefeindlichkeit. Es gibt Verschwörungslegenden rund um das, was verschiedene große Firmen mit uns machen. Ich finde es ja immer sehr spannend, dass davon gesprochen wird, wir werden immer und überall abgehört. Ich bin davon überzeugt, wir werden mehr abgehört, als uns lieb ist. Wir werden auch auf der Straße, gibt es so viel Videokameras, mehr als wir so im Alltag wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass jede unserer Unterhaltungen ausgewertet wird. Ja? Diese große Sorge, dass wir einerseits komplett abgehört werden und andererseits, mir ist es eh egal, ich habe nichts zu verbergen, dass das spielt in diesen Verschwörungslegenden und wie wir sie aufnehmen eine ganz, ganz große Rolle. Es geht in Wirklichkeit um ganz viel um ein Gefühl von Neid, das in uns erzeugt wird gegenüber jenen, die mehr Geld haben, die mehr Macht haben. Es geht aber auch um diese Bequemlichkeit, dass uns diese Technologien zwingen, ständig was Neues zu lernen. Wir sind einfach im Alltag durch die vielen Dinge, die passieren, durch die vielen Nachrichten, andererseits auch durch die vielen neuen Technologien ständig überfordert. Und vielen wird es dann auch zu viel. Und da ist es auch verständlich, dass man in dieser Müdigkeit nur mal bestimmte Dinge konsumiert. Und wenn mir dann gesagt wird, diese Technologien sind eh böse, dann glaube ich das gerne, weil wenn ich mich schon überfordert fühle oder abgehängt fühle wirtschaftlich, dann glaube ich diese Dinge leichter.
Jetzt gibt's einerseits ein völlig neues Sender-Empfänger-Modell, das überhaupt noch Bestand hat, eben mit Aufkommen der Digitalisierung und der Social Media, also sprich jeder ist zum Sender geworden oder potenziell zum Sender geworden. Dazu der Umstand, dass mit KI quasi eine enorme Niederschwelligkeit im Zugang zur Erstellung von solchen Inhalten ermöglicht ist oder ermöglicht wurde und damit das, was Sie angesprochen haben, jeder und jede, die Theorie, die er so verbreitet oder den Mist, den er verzapft, auch mit eigenem Bildmaterial unterlegen kann. Wie groß ist denn das Gefährdungsszenario durch KI, die eben dann genau diese Mythen unterlegt oder befeuert?
Also KI ist ja noch in den Kinderschuhen. Oder in den Babyschuhen, müsste man sagen. Deshalb wird sie erzogen. Und wir haben im Moment, das lässt sich wissenschaftlich auch beweisen, verschiedenste so Propagandafirmen oder Propagandainstitutionen, die sie in eine Richtung erziehen, dass uns KI noch mehr belügt. Also sie halluziniert sowieso noch immer, aber dass sie uns absichtlich in eine bestimmte Richtung drängt. Das ist einmal das eine Problem, das wir haben. Und das zweite ist, KI fordert uns ja immer wieder auch auf, in eine bestimmte Richtung zu agieren. Ich mag ja deshalb auch diesen Begriff der künstlichen Intelligenz nicht besonders, denn eigentlich ist es nichts anderes als ein maschinelles Tool. Ja, von Intelligenz würde ich auch sagen, sind wir noch weit entfernt und vor allem, es gibt keine demokratiepolitische Intelligenz von diesen Institutionen oder von diesen, es gibt keine demokratiepolitische Intelligenz von diesen Maschinen in Bezug auf das, wie sie Demokratie verstehen. Je mehr sie gelernt bekommen, dass Demokratie etwas Böses ist und dass Demokratie auf eine populistische Art gebiased werden soll, desto schwerer wird es für uns noch zu neutralen Informationen über Demokratie zu kommen. Das heißt, die KI ist etwas, das uns zusätzlich darin beeinflusst, wie wir Demokratie wahrnehmen, was uns über Demokratie erzählt wird. Das ist ein Problem. Etwas anderes, das wir im Zuge haben, und das hat nicht unbedingt nur mit der KI zu tun, sondern generell auch so mit den Social Media und was uns diese Trollfabriken auch immer wieder zeigen, ist ein ganz, ganz altes Propaganda-Werkzeug, nämlich das, andere dazu zu bringen, für mich zu arbeiten. Das heißt, eine Partei oder ein Politiker, eine Politikerin muss gar nicht mehr selbst die Propaganda machen, sondern sie wird auch nicht nur von der KI übernommen, sondern sie wird von uns übernommen, das heißt von Menschen mit ihren Emotionen, mit ihrer natürlichen Sprech- oder Schreibweise. Und dadurch, dass jeder von uns solche Videos generieren kann, werden wir eigentlich zu Werkzeugen der Propaganda, obwohl wir eigentlich meinen, nichts anderes zu tun, als uns demokratiepolitisch zu betätigen. Und da ist eine Falle, über die viel zu wenig noch gesprochen wird.
Wie hoch sehen Sie denn die Gefahr von KI-Fakes als Instrument der Beeinflussung jetzt nicht nur der Bürger und Bürgerinnen, sondern wie in diesem Fall auch von hochrangigen Politikerinnen und Politikern, die nicht mehr auf den ersten Blick entscheiden können, was echt ist, was falsch ist, was gefaked ist?
Naja, warum sollten Politiker und Politikerinnen klüger sein als wir alle? Wir sind ja alle empfänglich für Verschwörungslegenden, ob wir es zugeben oder nicht. Wir sind empfänglich für Fake News. Und wenn natürlich jemand anruft und behauptet, jemand anderer zu sein und das wirklich gut macht, dann denke ich fast, dass es relativ viel von uns passieren würde, auf so etwas reinzufallen. Das bedeutet aber, dass die selbst Fake News oder Manipulationen betreiben, selber immer mehr zum Opfer werden. Politiker und Politikerinnen machen Werbung, Parteien machen Werbung, das brauchen sie auch. Sehr oft wird da Manipulation, das heißt noch nicht, dass ganz schlimme Dinge passieren, aber uns zu beeinflussen mit Manipulation. Manipulation heißt ja eigentlich nichts anderes als etwas zu beherrschen, also Werbung zu beherrschen. Damit wird gearbeitet in der Politik ständig. Und wenn man aber selber durch KI, durch besonders gute Deepfakes und so weiter auf etwas hereinfällt, heißt das, man ist Opfer und Täter zugleich. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, weil nichts mehr kontrollierbar ist. Ja. Ich glaube, dass Politiker und Politikerinnen viel mehr politische Bildung machen sollten und Medienbildung, bevor sie überhaupt anfangen zu arbeiten, gleich wie ich erwarten würde, dass jemand einmal die Verfassung liest, bevor er im Nationalrat tätig ist. Und es wird auch immer wichtiger, dass Politiker und Politikerinnen sich mit diesen neuesten Technologien beschäftigen, damit sie nicht drauf reinfallen. Und es braucht auch ein Team. Und das sind wir wieder bei dem, Demokratie bedeutet Gemeinschaft. Und das bedeutet es aber auch für die, die Werbung machen, die vielleicht sogar mit idealistischen Motiven in der Politik etwas verändern möchten und deshalb an die Macht möchten, die müssen auch zusammenarbeiten und müssen auch lernen. Was die Gefahr ist bei all dem, ist die KI und prinzipiell so wie uns Nachrichten in der Social Media für uns selber vorbereitet und aufbereitet werden, macht uns zu sehr bequemen Menschen. Man braucht nur noch empfangen, man gibt was weiter, was man möchte, aber man muss nicht mehr selber denken. Und einer der wichtigsten Sätze wäre vielleicht für uns alle für die Zukunft: Nein, danke, ich denke selber.